Ja, wir wollen heute nochmal weitermachen mit dem Exkurs über die Gottheit des Herrn Jesus heute, und zwar aus dem Neuen Testament. Wir hatten ja schon aus dem Alten Testament einige Bibelstellen betrachtet, auch zur Gottheit des Herrn und zur Gottheit auch des Heiligen Geistes. Und ich denke, es ist auch wertvoll und wichtig, auch die neutestamentlichen Stellen, das neutestamentliche Zeugnis dazu anzuschauen. Eigentlich ist es ja selbstverständlich, ja, als Christ sagt man oder anerkennt man, dass der Herr Gott ist, dass der Heilige Geist Gott ist, aber man muss sich vor Augen halten, dass das auch von manchen hinterfragt wird, wie ich auch schon gesagt hatte. In Israel selbst gibt es zum Beispiel viele messianische Gemeinden, die das nicht akzeptieren. Und das ist auch vom Hintergrund her verständlich. Ja, vom Hintergrund ist es ja so, dass im Judentum diese Idee stark bekämpft worden ist. Das heißt, über Jahre auch der Kontroverse mit Christen haben jüdische Gelehrte das sehr ausführlich ausgearbeitet, dass der Messias nicht Gott sein wird. Ja, der Messias ist bei ihnen ein besonderer Mensch, natürlich ein von Gott gesalbter Mensch, aber eben nicht Gott. Und in Israel sind natürlich viele von dieser Lehre geprägt. Und sogar wenn sie irgendwann zu dem Punkt kommen, dass sie sagen, okay, Jesus ist der Messias, halten sie fest an falschen Lehren in Bezug auf die Gottheit des Messias. Und deswegen ist das kein unwichtiges Thema. Und hier natürlich in Deutschland ist da die Hauptherausforderung, sind natürlich die Zeugen Jehovas, aber wiederum auch nicht nur auf diese begrenzt. Es gibt eben auch andere Gruppierungen, die das leugnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da fest sind und dass wir auch, wenn wir damit konfrontiert werden, dass wir auch biblisch argumentieren können. Das ist auch manchmal das Problem bei Gläubigen, dass sie zwar wissen, etwas ist richtig, etwas stimmt, zum Beispiel, dass Jesus Gott ist, wissen aber gar nicht so genau, wie man das biblisch begründet. Und somit wollen wir uns das noch genauer jetzt auch vom Neuen Testament anschauen. Ich denke aber vom Alten Testament, das war auch sehr wichtig, einfach in dem Sinne, dass zum Beispiel Zeugen Jehovas hauptsächlich auch mit dem Neuen Testament argumentieren und manche der alttestamentlichen Stellen, die wir jetzt behandelt haben, gar nicht kennen. Also welche Stelle kennt jeder, wenn es darum geht, zu beweisen, dass Jesus Gott ist? Jeder oder fast jeder? Johannes 1, Vers 1. Ja, das ist meistens die Stelle, die einem zuerst einfällt, weil es da folgendermaßen heißt: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dann geht es noch weiter. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Also hier sehen wir ganz klar das Wort. Ja, und wer ist das Wort? Das ist der Herr Jesus, wie wir später sehen. In Vers 14, da heißt es nämlich, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das Wort ist der Herr Jesus. Traurigerweise wird dieser Vers in der Bibel der Zeugen Jehovas verfälscht und folgendermaßen übersetzt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Also in der Zeugen Jehovas Bibel wird da übersetzt ein Gott. Und das wird begründet damit, dass im Griechischen hier ja kein bestimmter Artikel steht. Also hier steht im Griechischen nicht und das Wort war der Gott, sondern eben nur und das Wort war Gott. Allerdings ist diese Argumentation irreführend, da an verschiedenen anderen Stellen, sogar im Johannesevangelium, auch Gott, wo sich Gott auf den Vater bezieht, Gott ohne den bestimmten Artikel verwendet wird. Und an diesen Stellen, wo es sich auf den Vater bezieht, übersetzen die Zeugen Jehovas nicht ein Gott. Da übersetzen sie mit Gott, sind also nicht konsequent. Und deswegen können wir sicher sein, dass unsere Übersetzung richtig ist, das Wort war Gott. Damit ist die Diskussion eigentlich schon erledigt, aber wir wollen natürlich noch weitere Stellen anschauen, wo wir sehen, dass der Herr Jesus Gott ist. Wir bleiben im Johannesevangelium, Johannes 20. Da geht es um den ungläubigen Thomas, eine ganz bekannte Stelle. Da erscheint Jesus den Jüngern. Und Thomas hatte ja zu den anderen gesagt, die den Herrn Jesus schon gesehen hatten, er hatte gesagt, dass er nicht glauben würde, es sei denn, dass er seine Hand in die Wunden Jesu legen dürfe. Und jetzt heißt es hier in Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also Thomas erkennt hier, wer der Herr Jesus ist. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der Thomas, der hat sich da ganz schön getäuscht. Ja. Dann hätte ihn der Herr Jesus aber schnell korrigieren müssen, wie es in der Offenbarung ist, wo Johannes einen Engel verehren möchte und der Engel sagt, tu es nicht. Ja. Und Jesus, wie wir noch sehen werden, wird mehrmals angebetet und er wehrt den Menschen nicht. Also akzeptiert Jesus hier diese Aussage und Thomas lag hier ganz und gar nicht falsch, sondern er hat das Wesentliche erkannt, dass Jesus sein Gott ist. Jetzt haben wir noch eine ganz interessante Stelle im Hebräerbrief. Und zwar in Hebräer Kapitel 1. Vers 8. Und zwar steht hier eine Aussage über den Sohn. Es heißt hier, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Also hier wird Jesus Christus, nämlich der Sohn Gottes, wird als Gott bezeichnet. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, nämlich aus Psalm 45. Und die Stelle hatten wir auch schon betrachtet. Dann haben wir noch eine Stelle im Römerbrief. Römer Kapitel 9, Vers 5. Ihnen gehören auch die Väter an, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Also hier wird der Herr Jesus hochgelobter Gott genannt, eine Stelle, die von den Zeugen Jehovas leider auch verfälscht wird, und sie übersetzen stattdessen, Gott sei gelobt in Ewigkeit oder so ähnlich. Also sie behaupten, Paulus macht eine Aussage über den Herrn Jesus und dann lobt er Gott, was natürlich hier in dem Zusammenhang nicht passt, aber so, wenn man die neue Weltübersetzung liest, merkt man eben nicht, dass hier eigentlich ein Zeugnis für die Gottheit des Messias sich befindet. So, also das sind Stellen, wo Jesus klar als Gott bezeichnet wird. Und nun gibt es noch viele, viele Bibelstellen, wo Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird. Nun, was ist das Besondere, wenn Jesus als Sohn Gottes bezeichnet wird, könnten wir vielleicht meinen. Sohn Gottes ist auch wiederum ein Hinweis auf seine Gottheit. Und zwar sehen wir das auch wieder im Johannesevangelium, Johannes 5, Vers 18. Ich lese ab Vers 17, Johannes 5, ab Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also diese Aussage ist provokativ für die Juden, und sie interpretieren diese Aussage in dem Sinne, dass er sich selbst gleich macht. Und wir müssen auch uns vor Augen halten hier, dass Johannes das ja schreibt und diese Aussage macht, womit er sich selbst Gott gleich machte. Das heißt, Johannes leugnet das nicht. Ja, Johannes schreibt nicht, womit er sich in den Augen der Juden selbst Gott gleich machte, sondern Johannes schreibt einfach, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also Johannes steht hinter dieser Aussage, können wir dadurch sehen. Und hier sehen wir auch, was die Bedeutung war von Sohn Gottes. Diese Bedeutung geht eben noch weiter, als einfach in irgendeiner Weise in einer Vater-Sohn-Beziehung zu Gott, ja, wie wir ja Söhne Gottes sind, sondern es geht hier wirklich darum, dass er sich selbst gleich, Gott gleich macht. Und eben hier ist eine einzigartige Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn und auch ein Hinweis auf die Dreieinigkeit, die weit über das hinausgeht, was wir als Gotteskindschaft verstehen, in dem Sinne, wie wir Gottes Kinder sind. Das war auch was ganz Wichtiges, in, was die Jünger erkannten und speziell Petrus erkannte. Dazu schlagen wir noch eine andere Stelle aus, auf und zwar die bekannte Stelle aus Matthäus, Kapitel 16. Und zwar in Vers 13 heißt es, da fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Also der Sohn des Menschen ist auch ein Titel für den Messias. Aber er fragt jetzt die Jünger, für wen halten sie mich? Sie sprachen: Etliche für Johannes, den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Also sie erzählten ihm, was so rumging, was über ihn gesagt wurde. Und dann fragt er sie direkt: Für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, der Sohn des lebendigen Gottes, was wieder ganz klar ein Hinweis auf den Messias ist, aber letztendlich auch auf seine Göttlichkeit. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern dein Vater im Himmel. Es ist der Vater, der solch eine Erkenntnis aufzeigt. Deswegen, das ist auch das Wesentliche, oder da, wo sich ein wahrer Gläubiger von zum Beispiel einem Zeugen Jehovas unterscheidet oder von einem Juden unterscheidet, der zwar Jesus als Messias anerkennt, aber nicht als Sohn Gottes beziehungsweise als Gott selbst. Sohn Gottes vielleicht schon noch, aber Sohn Gottes anders verstanden. Der Unterschied ist, hier ist ein Werk geschehen, ein Werk des Heiligen Geistes am Herzen, der wirkt in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes beziehungsweise mit den Wahrheiten des Wortes und so rettenden Glauben schenkt. Und hier sagt Jesus das dem Petrus, es hat dir dein Vater im Himmel geoffenbart, nicht Fleisch und Blut. Es ist durchaus möglich, einen Menschen zu überzeugen durch Argumente, dass Jesus der Messias ist. Das ist möglich, aber das heißt noch nicht, dass derjenige rettenden Glauben hat, sondern er muss es geoffenbart bekommen, nicht als plötzliche Offenbarung, sondern in Übereinstimmung mit dem Wort und den Wahrheiten des Wortes und erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und deswegen hat auch Paulus gesagt, dass es verschiedene Jesusse gibt. Es gibt verschiedene Jesusse, es gibt verschiedene Geister, die am Wirken sind. Und nicht jeder, der sagt, ich glaube an Jesus, ist auch wirklich gerettet. Es ist die wesentliche Frage zu stellen, an welchen Jesus glaubst du? Glaubst du an den Herrn Jesus, so wie er in der Schrift, im Wort Gottes geoffenbart ist? Oder glaubst du an einen anderen Jesus, an einen menschlichen Jesus, an einen dämonischen Jesus und nicht an den, der wirklich gekommen ist als Erlöser der Welt, als Retter der Welt, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist und dieses Erlösungswerk vollbracht hat? Und die Frage, die man natürlich auch stellen muss, ist, ob man allein auf dieses vertraut, auf diesen Herrn Jesus und auf sein Werk, auf sein Evangelium. Also hier Petrus hatte das hier erkannt und bezeugt das und Jesus sagt ihm, wie er das erkannt hat. Wir haben noch weitere Stellen und zwar, wo Jesus Herr genannt wird. Was ist daran Besonderes, dass er Herr genannt wird? Es gibt Bibelstellen, die sich auf das Alte Testament gründen, die im Alten Testament, natürlich wo im Alten Testament nicht Herr steht, sondern das Tetragrammaton, also die vier Buchstaben, Jahwe manchmal übersetzt in alten Bibelübersetzungen, Jehova, man weiß den Namen nicht, wie ich ja schon erklärt hatte. Es sind die vier Buchstaben, die deswegen mit Herr übersetzt werden. Und diese vier Buchstaben werden an manchen Stellen im Neuen Testament auf den Herrn Jesus angewendet, auf ihn bezogen. Zum Beispiel in Matthäus 22. Da zitiert Jesus selbst das Alte Testament. Und ab Vers 41 sagt er Folgendes. Als nun die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sprach, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, Davids. Also sie wussten, Jesus ist David, der Messias wird Davids Sohn sein. Er spricht zu ihnen, wieso nennt ihn dann David im Geist Herr, indem er spricht, der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern, auch getraute sich von jenem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Also Jesus verwendet diese alttestamentliche Stelle, wo eben der Name Gottes vorkommt und er wendet diesen Namen auf den Messias an und somit auf sich selbst. Er fragt, wie ist es möglich, dass der Messias Davids Sohn sein wird, also Davids Nachkomme, wenn David ihn Herr nennt? Ja, wir wissen, wie es möglich ist. Es ist nämlich so möglich, dass Gott Mensch wurde, dass Gott als Mensch geboren wurde und gleichzeitig Herr ist und Herr bleibt und Herr genannt wird von uns, also göttlich ist, aber trotzdem auch Mensch ist und von der menschlichen Seite, vom Fleisch her, natürlich Davids Sohn und Davids Nachkomme. Und das konnte natürlich zu dem Zeitpunkt hier niemand beantworten und die Pharisäer haben es ja sowieso seine Ansprüche abgelehnt, aber hier sehen wir, dass Jesus hier indirekt den Anspruch erhebt, Gott zu sein. Nämlich die Verwendung dieses Eigennamens Gottes und diese Anwendung auf sich selbst bedeutet eben ganz klar, dass er genau das tut. Dann eine weitere Stelle im Johannesevangelium, Johannes 1, Vers 23. Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Also hier geht es darum, wer Johannes ist. Und wer ist Johannes? Johannes ist der Vorläufer des Messias, derjenige, der vor dem Messias, vor dem Herrn hergesandt ist. Und er sagt von sich selbst: Er ist die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Das wiederum ist natürlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja. Und im Alten Testament, wo hier Herr steht, steht wieder das, der Eigenname Gottes. Also der Herr, vor dem Johannes hergeht, ist Gott selbst. Wir wissen aber, Johannes ging vor dem Herrn Jesus her. Also von daher sehen wir wieder, der Herr Jesus ist Gott. Einen weiteren Hinweis finden wir nochmal im Hebräerbrief. Da wird eine Bezeichnung verwendet, die sich auch wiederum nur auf Gott beziehen kann. Nämlich, da wird gesagt, dass er der Ausdruck seines Wesens ist. In Hebräer 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Das konnten im anderen Zusammenhang, dieses Wort konnte verwendet werden in Bezug auf Dinge, die geprägt werden, zum Beispiel Münzen, die geprägt werden oder andere Dinge, die dann exakt mit dem Original übereinstimmen. Und der Ausdruck des Wesens Gottes kann deswegen nur ein Hinweis sein auf Göttlichkeit. Denn es ist mehr als zum Beispiel der Mensch, der geschaffen wurde im Bilde Gottes. Der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen ist, wird niemals als Ausdruck des Wesens Gottes bezeichnet. Und somit ist diese Bezeichnung ein Hinweis eben auf die Göttlichkeit des Messias. Weitere Hinweise oder Beweise für die Göttlichkeit sind die Eigenschaften, die der Herr Jesus hat. Und mit diesen Eigenschaften wollen wir uns jetzt im nächsten Punkt beschäftigen. Wir haben jetzt die Bezeichnungen, verschiedene Bezeichnungen gesehen. Es gibt noch mehr, aber das waren jetzt einige wichtige. Jetzt schauen wir die Eigenschaften an. Und Eigenschaften sind natürlich auch ein wichtiger Hinweis auf Göttlichkeit. Denn es gibt gewisse Eigenschaften, die sind eben Gott eigen. Und wenn diese Eigenschaften auf den Herrn Jesus angewendet werden, haben wir hier ganz klar einen Hinweis auf seine Göttlichkeit. Die erste Eigenschaft ist die Eigenschaft Ewigkeit. Das ist eine Eigenschaft, die Gott eigen ist, denn nur Gott besitzt die Eigenschaft von Ewigkeit. Wir sehen das in Johannes 8, Vers 58. Da sagt der Herr Jesus etwas über Abraham, nämlich in Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Und dann heißt es in Vers 57, da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Eine sehr klare Aussage, denn er sagt nicht, ehe Abraham war, war ich. Wenn er gesagt hätte, ehe Abraham war, war ich, dann hätte man sagen können, ja gut, Jesus hat zwar schon vor Abraham existiert, aber er wurde halt irgendwann vorher von Gott erschaffen, wie ein Engel, so wie es die Zeugen Jehovas behaupten. Die Zeugen Jehovas sagen, dass der Jesus eigentlich ein Engel war, der zwar sehr früh geschaffen wurde, also als erstes, aber eben ein Geschöpf. Aber dadurch, dass der Jesus sagt, bin ich, zeigt er seine Ewigkeit und seine Göttlichkeit auf. Und wir erinnern uns hier an den Namen Gottes, der auch übersetzt werden kann, ich bin, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde. Ja, da gibt es unterschiedliche Übersetzungsmöglichkeiten. Aber so sehen wir hier, dass der Jesus eine Anspielung auf den Eigennamen Gottes macht und somit auch seine Göttlichkeit aufzeigt. Eine weitere Stelle sehen wir in Kolosser. Und zwar Kolosser Kapitel 1. Vers 17. Da heißt es in Bezug auf den Herrn Jesus: Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. In ihm. Also der Herr Jesus ist vor allem. Das schließt schon mal aus, dass Jesus ein geschaffenes Wesen ist, denn dann könnte man nicht mehr sagen, er ist vor allem. Wenn er vor allem ist, dann ist er auch vor allem Geschaffenen und somit hat er die Eigenschaft der Ewigkeit. Er ist ewig. Wir sehen in diesem Vers noch etwas weiteres. Alles hat seinen Bestand in ihm. Durch den Herrn Jesus und durch seine Kraft wird die ganze Welt erhalten, das ganze Universum erhalten. Alles hat seinen Bestand in ihm. Ein weiterer wichtiger Vers ist der Hebräerbrief, der uns die Unveränderlichkeit des Herrn Jesus aufzeigt. Das ist auch wichtig zu betrachten. Wir könnten meinen, Unveränderlichkeit, was hat das mit Gott zu tun? Aber tatsächlich ist Gott der Einzige, der unveränderlich ist. Nur Gott selbst. Und somit, wenn wir diese Aussage in Bezug auf den Herrn Jesus finden, ist das ein weiterer Beweis für seine Göttlichkeit. Und im Hebräerbrief, Kapitel 1, Verse 10 bis 12, haben wir beides eben, den Hinweis auf seine Unveränderlichkeit und nochmal den Hinweis auf seine Ewigkeit. Was natürlich auch zusammenhängt, denn wenn etwas unveränderlich ist, dann ist es auch ewig. Und wenn es nicht ewig wäre, dann hätte es sich ja mal verändert. Hebräer, Kapitel 1, Verse 10 bis 12. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Wir müssen uns vor Augen führen, im Zusammenhang werden diese Aussagen über den Herrn Jesus gesagt. Du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Also wir sehen in diesen Versen die Vergänglichkeit der Schöpfung. Die Vergänglichkeit der Werke Gottes, in dem Fall der Werke der Schöpfung, die sind vergänglich an sich. Die Werke, die der Herr tut in Bezug auf die Ewigkeit, sind nicht vergänglich, sondern haben ewige Auswirkungen. Aber alles Geschaffene ist vergänglich. Im Kontrast dazu heißt es, du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Und es ist interessant, dass hier ein Psalm zitiert wird, nämlich Psalm 102, der natürlich im Zusammenhang des Psalmes sich auf Gott bezieht und hier auf den Sohn Gottes angewandt wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, der Jesus bleibt zwar derselbe, aber er war nicht immer derselbe. Und das sehen wir in Hebräer 13, Vers 8. Da haben wir diese bekannte Aussage, Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Ja, Jesus war schon immer derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und natürlich müssen wir hier hervorheben, dass sich das auf seine göttliche Natur bezieht, nicht auf seine menschliche Natur. Ja, In der menschlichen Natur, als Jesus Mensch wurde, da kam er als Baby auf die Welt und dann wuchs, er wurde ein Kind und wurde erwachsen. Und das ist natürlich Veränderung, aber in Bezug auf seine göttliche Natur ist der Herr Jesus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Also hat der Herr Jesus hier die Eigenschaft der Unveränderlichkeit und somit kann man sagen, dass er Gott ist. Wir schauen aber noch weitere Eigenschaften an. Dazu gehen wir jetzt nochmal in das Johannesevangelium. Da werden nämlich Dinge über Jesus gesagt, die eigentlich nur Gott zugeschrieben werden. Johannes Kapitel 1 nochmal. Da heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also hier wird gesagt, in dem Herrn Jesus war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen, also gleichzeitig das Leben, das den Menschen Licht gibt. Also eine ganz besondere Art von Leben, nicht irgendein Leben, das durch einen Schöpfungsakt Gottes in Existenz gerufen wird oder wurde, sondern das Leben in sich selbst. Und der Sohn Gottes hat Leben in sich selbst. Ähnlich sagt er es selbst in Johannes 14. Jesus spricht zu ihm, ja, Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Jesus ist das Leben. Er sagt von sich selbst, ich bin das Leben. Und somit nimmt er etwas in Anspruch, was nur Gott für sich in Anspruch nehmen kann. Auch in Johannes 17 haben wir eine Aussage, die in die gleiche Richtung geht. Johannes 17, Vers 2. Da heißt es, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Er gibt ewiges Leben. Und auch das ist etwas, was keinem Menschen übertragen wird, sondern was ein Hinweis auf seine Göttlichkeit ist. Dann in Kolosser 2, Vers 9 lesen wir von der Fülle der Gottheit. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Auch diese Aussage, die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in ihm, im Herrn Jesus, ist ein klarer Hinweis auf seine Göttlichkeit. Denn kein Geschöpf von keinem Geschöpf kann man das in dieser Art und Weise sagen. Dann haben wir eine weitere Aussage, nämlich über die Souveränität des Herrn Jesus. In Matthäus 28, Vers 18, da sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das zeigt seine Souveränität, seine Allmacht auf. Und auch das könnte man nicht von einem Geschöpf sagen oder von jemandem, der nur was auf normale Art und Weise übertragen bekommt. Denn es heißt hier alle Macht. Ja? Wenn jetzt Jesus nur ein Geschöpf wäre, zum Beispiel ein besonderer Mensch oder ein Engel, würde es ja heißen, der Vater überträgt einem Engel alle Macht. Aber wenn er alle Macht überträgt, hat dann der Vater noch eine Macht übrig. Und er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Diese Aussage ist nur erklärbar, wenn wir verstehen, dass wir es mit einem dreieinigen Gott zu tun haben. Und nur dann kann es sein, dass der Sohn alle Macht hat und der Vater trotzdem auch noch alle Macht hat. Das ist nur mit der Dreieinigkeit erklärbar. Das ist nicht anders erklärbar. Wir schauen uns diese Stelle trotzdem mal an, Matthäus 28. Vers 18. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Völkern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist interessant, dass wir in Vers 17 diese Aussage haben: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in Vers 18 haben wir die Taufformel, nämlich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wie ich schon erwähnt hatte, es geht hier um einen Namen, aber hier werden die drei Personen der Gottheit erwähnt, nämlich der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber ein Name, ein klarer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Und eine Aussage, die perfekt in diesem Zusammenhang passt. Einen weiteren Hinweis in diese Richtung finden wir wiederum im Johannesevangelium, und wir merken schon, dass wir uns sehr viel im Johannesevangelium bewegen, aber nicht nur. Hängt natürlich mit der Natur des Johannesevangeliums zusammen. Wir haben ja die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas, die im Wesentlichen Berichte der Abläufe oder der Geschehnisse sind. Sie berichten uns, was geschehen ist, wie Jesus gehandelt hat, was er getan hat. Aber in diesen Evangelien haben wir sehr wenig Erklärungen, warum der Herr Jesus etwas tut. Sie sind schon da, aber nicht so ausführlich wie im Johannesevangelium. Und es gibt jetzt hier eine außerbiblische Quelle über die Entstehung des Johannesevangeliums. Wir wissen nicht, ob sie stimmt oder nicht, aber es könnte sein, dass einige Christen zu Johannes gekommen sind und ihn gebeten haben, doch ein Evangelium zu schreiben, in dem die Dinge viel mehr beurteilt und ausgelegt und erklärt werden. Und das soll der Anlass gewesen sein für Johannes, das Johannesevangelium zu schreiben, oder mit ein Anlass. Und würde uns auch genau das erklären. Aber wie gesagt, mit solchen Aussagen sind wir immer vorsichtig, denn sie sind außerbiblisch. Aber man kann dann sagen, es könnte sein. Ja, es muss nicht sein. Es könnte genauso sein, dass er die Idee selbst hatte, weil er sagte, jetzt brauchen wir noch ein Evangelium, wo die Sachen genauer ausgelegt und geistig beurteilt und erklärt werden. So, deswegen Johannesevangelium, und ein Höhepunkt des Johannesevangeliums ist natürlich die Aussage von Thomas, mein Herr und mein Gott. Die kommt ja ziemlich zum Ende des Evangeliums. Und zu dieser Erkenntnis möchte uns das Johannesevangelium auch führen. Und deswegen haben wir dort sehr viele Hinweise auf die Göttlichkeit des Messias. Die Stelle, die ich aufschlagen wollte, war Johannes 10, Vers 18. Und zwar, da geht es darum, dass der Jesus der gute Hirte ist, der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Und in Vers 18 sagt er: Niemand nimmt es von mir. Also sein Leben. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Hier sehen wir, der Herr Jesus hat Macht über sein Leben, es sowohl zu lassen, aber es auch wieder zu nehmen. Also er ist beteiligt an seiner eigenen Auferweckung. Und das ist ganz klar wieder ein Hinweis auf seine Göttlichkeit. Denn wer erweckt Tote zum Leben? Das kann nur Gott selbst. In Offenbarung 1, Vers 8, die letzte Stelle für heute. Da sagt der Herr Jesus: Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Also der Herr Jesus ist das A und das O, Anfang und das Ende. Und A und O, hier steht in Wirklichkeit Alpha und Omega, nämlich der erste Buchstabe des griechischen Alphabets und Omega, der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Und wenn wir sagen von A bis Z in unserem Sprachgebrauch, dann meinen wir ja alles. Ja. Und hier wird auch der erste und letzte Buchstabe verwendet. A und O, Anfang und Ende. Der Jesus ist allumfassend. Er ist der Anfang und er ist das Ende, also ein Hinweis auf seine Ewigkeit. Der ist und der war und der kommt. Er wird wiederkommen. Und dann eine weitere Aussage, der Allmächtige. Er ist der allmächtige Gott. Somit haben wir hier noch einige Dinge zusammengefasst, die wir jetzt schon behandelt haben, und von daher ein geeigneter Vers, um für heute zu schließen.